Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von Lea und Autorin, und ich freue mich, dass du zuhörst.
Und ich bin Aaron Scheer, Lea-Berater und Gruppendynamiker, und freue mich sehr, dich heute begrüßen zu dürfen. Wir starten heute zwei neue Experimente im Lea-Podcast. Und zwar zum einen, und darüber freue ich mich besonders, dass ich hier als Co-Host von dir, Christina, auftreten darf. Und zum zweiten, dass wir mit einem neuen Format, einem mehrteiligen Format, probieren, gewissen Themen etwas mehr Tiefe über mehrere Folgen zu vermitteln.
Genau, super. Darauf freue ich mich auch total. Und ja, mit diesem Podcast verfolgen wir ja das Ziel, insgesamt ein besseres Verständnis davon zu vermitteln, wie Organisationen funktionieren. Und wenn du dich zum Beispiel als Führungskraft fragst, was muss ich unbedingt über Unternehmen und andere Organisationen wissen, um sie wirklich gut in die Zukunft führen zu können, dann bist du hier genau richtig.
Sicherlich kennst du jemanden, für den oder die dieser Podcast auch hilfreich sein könnte, dann teile doch bitte diese Episode. Damit hilfst du uns übrigens enorm, denn wir möchten sehr gerne noch mehr Menschen erreichen.
Genau. Ja, Aaron, unser Thema heute, Teams und Organisationen, ein himmelweiter Unterschied oder so ähnlich. Wir können ja im Nachgang nochmal gucken, was wir dann in den Titel schreiben, wenn wir uns selber erstmal zugehört haben, worüber wir geredet haben.
Ganz genau. Teams und Organisationen, mein erster Gedanke eines Untertitels wäre so ein, und zum Ende brauchen sie sich doch gegenseitig. Ob sie wollen oder nicht.
Ja, ja, genau. Also Team kommt ja wahrscheinlich auch nur in Organisationen vor, ne? Oder?
Ganz genau. Also ich glaube auch, es hilft uns einfach mal ein bisschen ein Grundverständnis zu haben, von was wir denn sprechen, weil Team sich erstmal primär von der Gruppe entscheidet im Volksmund. Und zwar ist es so, dass das Team einfach eine Zielorientierung hat. Also das ist ein Sozialkörper, wo Menschen mit einem selben Ziel und einer gewissen zeitlichen Beständigkeit dieses Ziel auch verfolgen. Gruppen würde man soziologisch sauber definiert einfach als eine Menschenansammlung verstehen. Also Menschen, die zusammenkommen, die einfach so tun und könnten auch bei einer Bushaltestelle zum Beispiel zusammenstehen. Hast du da noch andere Unterschiede zwischen Gruppe und Teams?
Ja, ich habe tatsächlich unserem lieben Kollegen Olaf Geramanis da in letzter Zeit ganz gerne mal zugehört, der ja auch noch mal gesagt hat, lass uns da noch mal genauer hinschauen, was der Unterschied ist. Und darüber bin ich für mich eigentlich noch mal zu einer ganz guten Abgrenzung gekommen, zu sagen, naja, ich habe zum Beispiel privat, habe ich zum Beispiel eine Frauengruppe. Ja, und in dieser Frauengruppe findet eine ganz starke personenorientierte Kommunikation statt. Das heißt, da bin ich als Christina sozusagen. Mhm. Ja. So, und im Unterschied dazu wäre für mich ein Team unbedingt eingebettet in eine Organisation. Das heißt, die Erwartungen, wer ich da bin, sind nochmal andere. Die sind nämlich nochmal definiert durch die Rolle, die ich da in der Organisation habe, und durch die Aufgabe, die wir eben als Team haben. Und das ist so das, was du eben, glaube ich, auch meintest mit diesem zielorientiert. Also man hat als Team einfach auch eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und das ist ja bei Gruppen nicht unbedingt verpflichtend sozusagen, sondern die kommen ja auch ohne Aufgabe aus.
Ganz genau. Ich finde, das Beispiel mit der Frauengruppe bringt mich auf so ein Bild, wo ich mir denke, für das Fußballspielen braucht es andere. Und wenn ich einfach zum Sportplatz gehe, als Fußballspieler mit anderen spiele, dann machen wir das als Gruppe. Wenn ich aber jetzt Teil einer Mannschaft werden möchte und da kann ich dann nur der Verteidiger oder der Stürmer sein, dann habe ich eine Rolle, wir haben dann irgendwie Ziel und Zweck, und das würden wir dann als Team verstehen.
Ja. Das finde ich auch.
Was ist jetzt mit den Unterschieden? Weil im Titel unserer Folge haben wir Teams und Organisationen. Wie unterscheiden sich die zwei großen Entitäten voneinander?
Ja, okay. Also lass uns auch beide mal versuchen abzugrenzen. Also ich würde auf jeden Fall die Organisation erstmal als Kontext sehen für ein Team. So. Und die Organisation wiederum hat viele, viele Strukturen ausgebildet, die eben sagen, was wird jetzt auch von so einem Team zum Beispiel erwartet. So, und das Team wiederum ist aber nochmal ein eigenes System innerhalb dieser Organisation, das ganz eigene nochmal Erwartungsstrukturen ausbildet. Und das ist auch dann gleich das Problem eines Teams oder es ist auch das Problem der Organisation, dass das durchaus in Spannung zueinander stehen kann. Ja, also dass ein Team zum Beispiel bestimmte Wirklichkeiten ausbildet, also was gut ist, zum Beispiel haben sie eine Idee und wollen, ja, nehmen wir jetzt mal so ein Innovationsteam, ne? Die entwickeln jetzt was Neues und schauen, wie ist das jetzt anschlussfähig bei uns in der Organisation und machen das natürlich so in ihrem Mikrokosmos-Team. Und dann kommen sie plötzlich in Kontakt mit anderen Abteilungen, in anderen Bereichen in der Organisation oder mit Führung und merken dann plötzlich, ups, so einfach können wir das jetzt hier gar nicht in die Umsetzung bringen. So, das vielleicht erstmal Punkt, bevor ich jetzt so monologisiere.
Das Team kommt irgendwie an seine Grenzen, ne, im Kontakt mit der Organisation. Und ich glaube, was das so ein Gefühl für komisch, hier sind andere Regeln. Und ich glaube, für mich sind eben diese anderen Regeln, oder du hast es auch Erwartungen genannt, die sind, ich habe da ein Bild vom geschätzten Kollegen Rudi Wimmer, der irgendwie meint, in einem Team ist man zusammengehörig. Also man ist Teilnehmer und das Team setzt sich, die Identität des Teams ist sozusagen aufgrund der Personen, die es bilden. Bei einer Organisation bin ich aber nur zugehörig. Also ich bin auch über meine Mitgliedschaft Teil, aber die Organisation wird weitgehend gleich weiter gut auskommen, ohne mir und mit einem Ersatz von meiner eben Arbeitskraft. Wohingegen ein Team ist ein gänzlich anderes, ob du drin sitzt oder ich drin bin, auch wenn wir dieselbe Rolle haben.
Genau. Ja, da würde ich total zustimmen. Ich finde, also das hilft mir auch immer, das Bild, dass man sagt, in einem Team macht es halt wirklich einen Unterschied, wer dabei ist. Und wenn jemand das Team verlässt, dann hat es auch einen starken Einfluss darauf, was sich dann dort danach dann abspielt. Und das kann eben was ganz anderes sein. Während die Wahrscheinlichkeit, dass wenn aus einer Organisation jemand rausgeht, sich dann komplett alles verändert, ist dann sehr viel geringer. So.
Und um das aufzugreifen, in Teamentwicklungen ist, glaube ich, das einer der frustrierendsten Umstände für Führungskräfte heutzutage, dass sie das Team jedes Mal von neu entwickeln müssen, wenn wir es ganz streng annehmen, wenn sich eine personelle Unterscheidung reinbringt. Also es ist eben nicht, das Team setzt einfach fort und onboardet mal schnell eine neue Person, sondern eben leider, das Team ist jetzt ein neues Team und wie tun wir also, muss eigentlich, und ich sage eigentlich in großen Anführungszeichen, immer wieder von neu überdacht werden.
Total, ja.
Wir haben
es hat eine Grenze, ne? Also dadurch, dass wir ja eben nochmal so schön Team und Gruppe abgetrennt haben oder voneinander unterschieden haben, natürlich sind es nicht nur rein personenorientierte Erwartungen, ne, in einem Team innerhalb einer Organisation. Das heißt, wir haben ja auch die rollenorientierten Erwartungen, wir haben prozessorientierte Erwartungen, wir haben aufgabenorientierte Erwartungen und so weiter. Das heißt, es kann natürlich auch, ne, nur dass wir hier irgendwie ordentlich das beschreiben, kann natürlich auch sein, dass doch nicht ganz so viel passiert, wenn jetzt eine Person mal wechselt. Aber Absolut. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall höher. So.
Absolut. Absolut. Und wenn ich jetzt irgendwie so, für mich stellt sich dann die nächste Frage so, und warum braucht es denn überhaupt Teams in Organisationen? Und da habe ich für mich die Erfahrung gemacht, dass halt einfach das Team ist für mich der Austragungsort, wo sich die schwierige Bearbeitung des Problems irgendwie bildet, dass da ist, die Organisation braucht einfach, dass Aufgaben geschafft werden und Organisationen bestehen aus Individuen, die diese Aufgaben begleiten sollen. Und das Team ist so der Ort, wo sich Person und Aufgabe trifft. Und da finde ich das, ich finde das so ein leichtes Bild, weil man wirklich so ein Bottom-up-Top-Down-Effekt erzeugt. Dadurch die Aufgabe kommt aus der Organisation und die Person aus dem Team. Und das muss sich irgendwie finden und das findet sich eben nicht so dass die Organisation mit jeder einzelnen Person ständig darüber kommuniziert, was deren Aufgabe ist, sondern eben über diesen Teamkanister eigentlich eine Art Delegiertenkommunikation macht, wo ich sag's dem, der sagt seinen Personen etc. etc. Und irgendwie kann man es so auch kommunikativ einfach runterbrechen, was denn die gegenseitigen Erwartungen sind.
Ja, also erstmal finde ich deine Frage total wichtig, ja, also zu sagen, wieso gibt's überhaupt Teams oder was sollen das, ja, oder was hat die Organisation davon, dass es Teams gibt? So, das finde ich eine total wichtige Frage, da mal hinzugucken. Und genau, einmal stimme ich dir voll zu, ne, zu sagen, es geht um die Koordination von Aktionen und die sind eben in einem Team, was ja dann eben auch eine begrenzte Größe hat, ist das ganz gut möglich. So, und ist dadurch erstmal erfolgsversprechender, als jetzt zu sagen, ich packe da irgendwie 100 Leute zusammen, die sollen zusammen eine Aufgabe lösen. So, also das heißt, die Gruppengröße macht doch, oder die Teamgröße macht doch auch schon mal einen Unterschied, oder? Wie würdest du es sehen?
Ich würde sagen, das ist fast. Also irgendwie für mich ist, wenn ich uns so zuhöre, einfach, ah ja, perfekt, um diesen Konflikt zu lösen, den wir vorher gesagt haben, dass eben das Team kommt in die Organisation und findet eine andere Realität vor. Um das zu lösen, könnte ich ja einfach sagen, Kurzschluss, Organisation ist ein Team aus 1400 Leuten, um diesen Konflikt nicht zu haben. Und das geht genau. Halt einfach nicht, weil ein Team sich unter anderem auch über Face-to-Face-Kommunikation auszeichnet. Es ist ein Austragungsort und die Organisation kann kein Austragungsort für alles sein. Ja. Und daher ist für mich wirklich, ich würde fast, also in meiner Erfahrung ist 12 die maximale Größe. Natürlich kannst du auch 25er Teams haben, aber eben die Grenzen der Face-to-Face-Kommunikation zeigen sich etwa ab der 12. Person.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, echt nicht zu unterschätzen, ne? Was das für einen Aufwand mit sich bringt, wenn es dann größer ist, das Team. Weil es muss ja irgendwie geschafft werden, dass man sich wirklich gut miteinander abstimmt. Also wir merken es ja in der Beratung schon, wenn mehr als 2 Leute einen Kunden beraten. Ja, also wenn es plötzlich Beratungsteams gibt aus 3, 4, 5, 6 Berater, Beraterinnen, was das für ein Abstimmungsaufwand plötzlich ist.
Und dieser Abstimmungsaufwand, glaube ich, ist einfach ständig am Wachsen. Zum einen durch einfach größere Komplexität, die zu bewerkstelligen sind, aber auch, und das will ich nicht unterschätzen, durch irgendwie, die kommt mir so vor, Christina, dass es leichter geworden ist, sich abzustimmen, wenn du es einfach technologisch betrachtest.
Mhm. Ja.
Also wir haben jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel in unserem Fall, über Ländergrenzen herrliche Teamdynamiken zu schaffen, wo wir nicht die Face-to-Face-Kommunikation, aber eben durch die technischen Möglichkeiten wirklich gut abgestimmt sein könnten.
Total.
Ich finde die nächste Herausforderung und wie schaffen das Organisationen, dass du hast dann diese ganzen Teams, sag 100 Teams für eine Organisation aus 1000 Personen. Wie gehe ich da jetzt weiter? Weil, also sozusagen, wie kriege ich die Kommunikation von diesen hunderten Teams da an die Spitze der Organisation?
Ja, da an der Stelle möchte ich auch gern mal markieren, das begegnet mir in letzter Zeit häufig, dass ich mit Menschen spreche, die sagen, sie machen organisationale Transformation. Und wenn man dann guckt, ah, okay, erzähl mal spannend, wie macht ihr das denn? Dann erzählen sie die ganze Zeit darüber, wie sie mit Teams arbeiten. Und wie sie mit Teams daran arbeiten, dass die sich gut organisieren, dass die einfach eine hohe Reflexionskompetenz erwerben, was sie jetzt eigentlich da gerade machen, ja. Aber die große Frage ist ja, wie komme ich jetzt von dort eigentlich auf die Organisation?
Ja. Und da ist die Antwort die Antwort, die ich gerne empfehle, ist, na, dann braucht's halt Teams von Teams und Teams von Teams so lang, bis die Spitze der Organisation erreicht ist, die ja auch in den meisten Fällen operativ nichts anderes als ein Team ist. Also auch wenn wir von einer einzelnen Führungskraft sprechen, wer auch immer diese Organisation anführt, ist es häufig so, dass es gibt einen CEO, einen COO, eine C-Suite, wenn du möchtest, oder ein Vorstandsteam, irgendeine Form, dass die Spitze heutzutage auch immer Teams sind. Auch wenn wir gerne noch das Bild des irgendwie der Führungskraft als einzelne Person an der Spitze sehen, sehen wir doch um diese Führungskraft ein Team mit Rollen, das einer Aufgabe nachgehen will.
Mhm. Ja.
Und um die zu erreichen, brauche ich eben diese ganze Delegierten-Spielerei. Also um von den 100 auf dieses eine Team zu kommen, brauche ich dann Verantwortliche dieser Teams, die sich wiederum in einem etwas kleineren Team treffen, bis wir eben diese Pyramide nach oben gehen.
Ja. Und gleichzeitig, glaube ich, gibt es immer noch den Kontext Organisation, ne? Der wie so, der ist halt so drumherum trotzdem noch. Also da, und da komme ich irgendwie auch nicht hin, wenn ich die ganze Zeit nur über die Arbeit der Teams nachdenke, sondern da muss ich dann eben doch nochmal überlegen, und was haben wir ansonsten noch so für Erwartungsstrukturen, nach denen sich dann doch auch die Teams immer wieder ausrichten müssen. Also wie ist zum Beispiel unsere Organisation designed? Ne? Was haben wir für Geschäftsfelder? Wie viele Hierarchieebenen haben wir da drin? Welche Regelmeetings haben wir? Das sind ja Strukturen, die würde ich der Organisation zuordnen und nicht.
Absolut. Was eint uns? Die Frage, was eint uns, muss irgendwo ausgehandelt werden, und das würde ich dann voll der Organisation zuschreiben. Für mich verhält sich das ein bisschen so wie irgendwie ein Team ist mehr als die Summe seiner Teile. Also da gibt es auch noch sowas wie ein Gruppenklima zum Beispiel, und das kann ich nicht erklären über so sind die miteinander, weil das sind Individuen, und so ist auch die Organisation mehr als die Summe seiner Teams.
Genau.
Also da gibt es einfach noch, was wir als Umwelt gern bezeichnen, aber den Rahmen, der irgendwie wie von selbst das Ganze umkleidet.
Total. Ich würde gerne mal mit dir so, also ich glaube jetzt könnten wir uns beide wahrscheinlich, da können wir jetzt noch ewig so weitermachen, aber mir ging gerade so eine Sache durch den Kopf, das würde mich mal sehr interessieren, wie du da so drauf guckst. Was ja im Moment stark passiert in vielen Unternehmen und anderen Organisationen ist, dass es hohe Erwartungen gibt, dass die Leute sich sehr, wie soll ich mal sagen, sehr öffnen, sehr zeigen. Ja, sie sollen vertrauen. Psychological Safety, ne? Wir hatten das Thema letztens noch. Und es wird also von ihnen erwartet, dass sie sich in so einem Team eben wirklich als Person einbringen, die durchaus auch Anteile von sich zeigt, die man vielleicht sonst eher dem Privatleben zuordnen würde. So. Und ich glaube, also beziehungsweise ich würde jetzt vermuten, dass wir beide schon die Erfahrung gemacht haben, dass wiederum in Gruppen das auch total hilfreich ist, um einfach Vertrauen weiter auszubauen oder um einfach auszuhandeln, wer ist hier eigentlich wer in dieser Gruppe. Und in einem Team, was ja dann eben durch eine Organisation gerahmt ist oder was diesen Kontext Arbeit hat, frage ich mich einfach, wozu führt das? Ja? Oder ist das denn wirklich nötig? Oder ist das nicht etwas sozialromantisch und hat eigentlich dann doch in der Arbeit nichts zu suchen? Also da würde mich wirklich mal dein Blick als Gruppendynamiker interessieren.
Ja. Ich glaube, bevor ich dir antworten möchte, wozu führt das, würde ich eher noch davor stellen, woher kommt das? Und das kommt für mich zum einen, was unser Feld ist, also die Anforderungen an Teams werden stärker und stärker. Unter dem Stichwort Selbstorganisation haben wir heutzutage eine neue Anforderung, die sich einfach wie eine Traumvorstellung wirklich anhört. Dann muss ich ja nichts mehr machen. Aber ich glaube, ein wesentlich zweiter Teil ist, dass in der Arbeitswelt der Vergangenheit gab es einfach einen sozialen Kontrakt, der da gesagt hat, wir wissen, was hier die Tabus sind, und das ist auch gut so. Und mit diesen Tabus kommen Organisationen an die Grenze, weil sie eben von ihren Mitgliedern heute ganz häufig kreative Ideen zum Beispiel haben wollen. Und um Kreativität abzuholen, brauche ich von einer Person, die diese mir geben kann, erstmal ein Vertrauen, dass diese Fehler machen kann. Weil ohne Fehler keine Kreativität sozusagen, um es in einem Satz zu sagen. Und das ist meine Annahme, wozu das Ganze führen soll, ist, ich brauche mehr als Nicht-Entscheidungen treffen und einfach Dienst nach Vorschrift, weil die Organisationen und die Teams heutzutage nicht mehr so ihre Geschäfte leisten können. Unter dem Stichwort Agilität und Flexibilität etc. hast du einfach ein klares Bild von, es reicht nicht mehr so, nur seinen Job zu machen. Was auch immer das heißen mag. Und ich glaube, eben hier für ja, Lösungsfindungen, komplexe gemeinschaftliche Lösungsfindungsprozesse, braucht es halt, wie wir auch in unserem Team wissen, ein, ich will nicht sagen maximales, aber ein Mindestmaß an Vertrauen, dass ich einfach mal ganz in die falsche Richtung laufen kann. Mhm. Und dazu, das eignet sich in Teams besser zu erreichen als im organisationalen Rahmen.
Mhm. Ja. Genau, daher kommt es, ne? Also es ist ja auch, man kann ja sogar noch sagen, hier die ganze New Work-Bewegung oder Lalu, ne, der sagt, der ganze Mensch muss in der Arbeit vorkommen dürfen, sonst kann er sich nicht wirklich auf höhere Stufen entwickeln. Und Leute, die spüren, dass sie das in der Arbeit nicht tun können, die machen sich dann lieber selbstständig oder machen irgendwas noch ganz anderes. Ne, da kommt es ja auch ganz stark her. Also es hat ja auch so was Normierendes. Also Organisationen müssen das jetzt anbieten, dass die Leute halt mitten am Tag, wenn sie denn überhaupt noch ins Büro kommen, zum Friseur gehen und ihre Tante treffen und ihre beiden Hunde mitbringen und den Kollegen erstmal erzählen, wie sie sich gerade mit ihrem Mann gestritten haben oder mit ihrer Frau. Also das ist ja jetzt unternehmerische Realität geworden an ganz vielen Stellen.
Ja.
Das vorher total klar war, nee, also Leute, sowas kommt bei uns auf der Arbeit nicht vor.
Und du hast vorher gesagt, sozialromantisch. Ich finde irgendwie, es hat zwei Seiten. Es ist zum einen, wenn wir das jetzt irgendwie gemeinsam durchspielen, ich erlaube dir zu erzählen von deinen Gefühlen. Aber im Gegenzug habe ich als Arbeitnehmer mehr Zugriff auf deine Ressourcen. Genau. Also es ist sozusagen ein neuer Deal, wo ich sage, ja, wir reden halt eine halbe Stunde täglich. Ich habe das leider schon oft erlebt, dass das Daily überhaupt nicht mehr verwendet wird, um Aufgaben auszutauschen, sondern eigentlich eine 10-minütige Kreisbesprechung ist von, wie geht's mir heute? Und das wird dann irgendwie angeboten als, und jetzt bitte alles, was du bist, bitte auch zu verwenden, um deine Arbeit bestmöglich tun zu können.
Mhm. Genau, dann haben wir so eine Entgrenzung, ne? Wo das ist dann wieder die andere Seite der Medaille. Die Leute konnten früher, also sicher sein, im Privaten sind sie dann geschützt davor, arbeiten zu müssen. Ja, also es sei denn, du hast jetzt irgendwie eine hohe Führungsposition gehabt, da gehörte das natürlich mit dazu, dass du irgendwie 24/7 verfügbar bist, so, ja. Aber dafür hast du natürlich auch noch mal ein anderes Gehalt bekommen. So. Und gefühlt wird das aber heute von allen so erwartet, ne? Dass man gefälligst mit ganzer Leidenschaft, mit voller Identifikation und mit ganz viel Herzblut und was weiß ich, was da alles gefordert wird, dabei ist. So, weil die Unternehmen eben sagen, ja, wir brauchen das aber von euch, weil wir sonst vielleicht nicht überleben werden. Wir brauchen eure ganze Intelligenz hier für unsere Organisation. Und anders geht's nicht. So.
Und da kommen aber auch Organisationsmitglieder an ihre Grenzen. Also du siehst wieder auch das Angebot heute von zum Beispiel Coachings, Individualcoachings in Organisationen, kann man wieder sozusagen, oh, was für ein tolles Incentive. Auf der gleichen Seite würde ich vermuten, dass die Personen halt auch dieses Coaching jetzt viel mehr brauchen, als sie es je gebraucht haben. Weil ich irgendwie probiere von dir zu verlangen, dass du alles unter einen Hut packst. Und ich glaube schon auch, dass hier, also das ist einfach so diese Frage von, wir sind eh fast bei diesem Punkt Selbstorganisation gelandet, wo das hört sich so super an, wie fühl dich richtig wohl bei uns. Aber was dahinter steckt, das wird eben, das ist dann noch ein langer Prozess, als auch etwas, was ich eben meinen würde, nur in Teams ausgemacht werden kann, weil eben hier diese Individualität so stark zum Vordergrund tritt. Sobald du dann das Team verlässt in Richtung Organisation, verlässt sich wieder etwas von dieser Personenzentrierung und es geht stärker in Richtung Rollenzentrierung. Fällt mir auf. Würdest du das auch so sehen?
Ja, total. Und ich finde, da ist ja auch direkt die Lösung drin, ne, in dem, was du jetzt gesagt hast. Also ich glaube, dass das nämlich beides genau dann geht. Also wenn ich ein Team habe, und in diesem Rahmen kann ich wirklich vorkommen mit all dem, was ich da gerade eben dabei habe. Und dafür liefere ich dort aber eben auch einiges ab, ja. Und weiß aber, das ist ein ganz bestimmter Rahmen. Und wenn ich den verlasse, dann muss ich auch in der Lage sein, dieses Grenzmanagement zu betreiben und zu sagen, so, jetzt switche ich wieder um. Und jetzt gelten eben einfach wieder andere Regeln. Und es bestehen auch andere Erwartungen. Und ich glaube, dass dass Leute, die das gut können, die kommen da auch wunderbar zurecht und auch vielleicht ohne große Verletzungen und Enttäuschungen. Ich glaube aber, es gibt auch viele, denen gelingt das noch nicht so gut. Und die erlebe ich dann nämlich auch häufig als sehr verzweifelt oder eben auch wirklich verletzt, enttäuscht, weil sie nicht verstehen, wieso das Angebot, was sie auf der einen Seite bekommen, aber auf der anderen Seite dann irgendwie nicht in eine große Anerkennung mündet. So. Hm.
Ja, ich würde da gerne das Stichwort Innovation aufgreifen. Du hast es vorher genannt, um ein bisschen ein Beispiel aufzuzeigen, und zwar einen Unterschied noch, der mir eingefallen ist. Mhm. Und der ist irgendwie der Umgang mit Außenseitern. In Gruppen ist der Umgang mit Außenseiter oder auch Teams, würde ich sagen, ein Aushandlungsprozess, der auf einen Kompromiss abzielt. Entweder dieses kann erreicht werden oder eben auch nicht, dann geht es hier um eine personelle Änderung. Aber eigentlich zielt der ab auf einen Kompromiss von das braucht das Individuum vom Team, das braucht das Team vom Individuum und die treffen sich. Oder auch nicht. Wenn wir jetzt aber auf einem organisationalen Level anschauen, brauche ich zum Beispiel für das Thema Innovation, sehen wir ganz häufig, dass Unternehmen irgendwie Startups oder Incubators oder Tochterfirmen starten, weil sie wissen, dass wenn sie wirklich was Neues machen wollen, kann die Organisation in ihrem organisationalen Trott nicht ständig abfärben auf dieses Thema Innovation, sonst machen wir erst wieder dasselbe. Und hier sehen wir eben im Unterschied mit Außenseitern, dass die Organisation das ganz selbstverständlich macht, aber dann, und da würde ich voll gern wissen, ob du das auch schon mal erlebt hast, kommen diese Innovationsteams zurück rein und sind ganz stolz auf ihr Tun und plötzlich eben genau wie du beschrieben hast, eine unglaubliche Enttäuschung von, wieso ist das hier nicht anschlussfähig, wo es doch im letzten Zimmer mit derselben Ausstattung wahnsinnig anschlussfähig war.
Ja, ja, total. Also da habe ich also auch, oh Gott, da habe ich schon Geschichten gehört, du liebe Güte. Also da sind wirklich ganze Startups, die waren mega erfolgreich unterwegs, ja, und wurden dann irgendwann, also natürlich wurden sie die ganze Zeit irgendwie vom Konzern trotzdem belästigt mit ihren ganzen komischen Berichtsforderungen, aber in dem Maße, dass sie trotzdem ihre Wertschöpfung betreiben konnten. Und dann sollte es irgendwann reintegriert werden. Und ich sage jetzt Start-up, weil da, ne, bei so kleinen Unternehmensgrößen, da ist ja noch viel mehr diese Illusion, wir sind alle ein Team und wir kommen alle als Person hier wunderbar vor. Ne? Und dann kommen sie zurück in den Konzern und alles zerbröckelt, weil es dort irgendwie überhaupt gar keinen Connect gibt. Also es gibt keinen, wir sagen ja immer, es gibt keinen Anschluss in der Kommunikation. Das hört sich so sperrig an, aber es gibt einfach wirklich keinen Platz dort, wie das dort integrierbar ist, weil es eben so was Eigenes ist, wie so ein Fremdkörper, ja. Und da, ich finde, da was da auch so hilft als Metapher, finde ich, sind ja wirklich auch so, wenn du so zwei Organismen hast, also zwei Körper zum Beispiel, die kannst du ja auch nicht einfach zusammenschmelzen. Mhm. Also so, dass sie wirklich, also jenseits von irgendwelchen anderen liebevollen Vorstellungen, die man sich da jetzt vielleicht macht. Aber es geht halt nicht, es sei denn, der eine frisst den anderen auf. Also das haben wir vielleicht bei Kannibalen oder so. Ja.
Aber es ist in Teams halt und Organisationen, ich finde, das ist das richtige Bild, weil für mich ist der zentrale Unterschied sind halt die Normen, die hier gelten. Und in dem Beispiel, wenn ich die richtig gefolgt habe, es kann sich auch einfach verselbstständigen. Also du hast als Organisation die super Idee, du schaffst einen Fremdkörper, um Fremdes, Neues zu erzeugen. Und dann gelingt dir nicht mehr, diesen wieder einzufangen. Sondern dann sind da Menschen drin und die sagen, hey, wir haben sowas Cooles, wir machen das jetzt sicher nicht wieder kaputt durch die Rückbesinnung zu euch. Und da ist es einfach ein, ich würde fast meinen, ohne es zu simplifizieren, aber so eine Art Normenkonflikt. Wer darf hier was? Und wer entscheidet das schlussendlich? Weil im Team hast du manchmal das Gefühl von, also das Gefühl der Demokratie ist stärker im Vordergrund. Wir finden das gut. In Organisationen werden Entscheidungen nicht unbedingt aus dem Wir und besonders nicht aus dem wirklich gemeinschaftlichen Wir getroffen, würde ich sagen.
Nee, sondern sie treffen sich einfach, ne? Also ja. Es wird halt irgendwie entschieden oder es ist plötzlich irgendwie entschieden. Und dann versucht man irgendwie eine Geschichte zu erfinden, wie es zu dieser Entscheidung kam. Und irgendwie passiert es aber einfach nach so einer eben organisationalen Logik. Also, lass uns doch mal gucken, wenn wir jetzt einer Person was an die Hand geben wollen. Ne? Vielleicht entweder einer Führungskraft oder auch jemanden, der oder die einfach in so einem Team arbeitet. Ne? Was wäre denn das? Also das eine, also was kann man ihnen an die Hand geben? Das eine wäre ja erstmal wirklich das zu beobachten, zu gucken, aha, was passiert jetzt hier in meinem Team? Wie zeige ich mich hier auch als Person? Wann sage ich etwas aus meiner Rolle heraus? Wann sage ich etwas aus meiner Profession heraus? Wann sage ich etwas aus meiner persönlichen Überzeugung heraus? Das wäre doch jetzt erstmal gut, Leuten diese Unterscheidung mit an die Hand zu geben, sodass sie es reflektieren können.
Absolut. Und was ich dann nur noch ergänzen würde als Reflexionsfrage ist, was ist unsere Grenze laut meinem Verständnis und wie weich beziehungsweise hart ist diese Grenze? Weil Teams, und das haben wir am Anfang nicht dazu gesagt, aber definieren sich über den Unterschied, du bist dabei oder du bist nicht dabei, in-group, out-group auf Neudeutsch. Und das heißt, hier mal zu überlegen, wie grenzen wir uns ab und sind wir durchlässig oder eben auch nicht? Da gibt's einfach einen wahnsinnigen Unterschied. Ja, erstmal die Reflexion und irgendwie die Selbstdiagnose würde ich da auf jeden Fall unterstreichen. Als zweites, glaube ich, würde ich denen mitgeben, so ein bisschen ein, in meiner Erfahrung ist häufig aus einer Führungskraft oder einem organisationalen Alltag heraus, wo Entscheidungen sehr schnell gehen müssen, ist der Trugschluss, dass besonders die Führungsperson eines Teams am leichtesten auszutauschen ist. Das stimmt auch. Rein, sage ich mal, Effizienz gedacht, ist der Teamleiter, der Trainer dieses Teams, die einzige Person, die kann ich eine Person austauschen und hoffen, dass sich viel ändert im Unterschied zu, wenn ich einfach ein Teammitglied austausche. Ich würde solchen Problemsituationen ehrlich gesagt mal empfehlen, bevor ich diesen personellen Entscheid treffe, ist, wie wird bei uns Einfluss und Vertrauen ausgehandelt? Weil es gibt eben häufig jemanden im Team, der hat am meisten Einfluss. Das mag die Führungskraft sein, ist aber in mehr Fällen, als man erwartet, nicht die Führungskraft. Und eine zweite Person, die genießt hier am meisten Vertrauen innerhalb der Gruppe. Und diese zwei Personen machen sich eigentlich sehr viel, ob implizit oder explizit, miteinander aus, wie es diesem Team geht.
Ja, und vielleicht als drittes auch noch mal so als Gedanke, wenn ich es mit mir als Person gar nicht so stark zu tun bekommen möchte, dann sollte ich auch nicht in einem Team arbeiten.
Dann sollte ich lieber Einzelkämpfer werden, auf jeden Fall. Ne? Weil es kommt an die Grenze und da will ich nur noch den Vertrauenspunkt, das hört sich so ominös an, aber Vertrauen ist halt nicht zu schaffen in einer Rolle, weißt du, das Vertrauen kann ich nicht schaffen über, ich mache meinen Job sehr gut. Auch wenn man das wirklich gern glauben möchte, weil es geht doch hier nur um die Erledigung des Jobs. Aber Vertrauen wird halt hergestellt über Verletzlichkeit, Nähe, Distanzregulierung. Wie geht's dir? Nachvollzugs. Diese Dinge, diese, also sozusagen soften Dinge, lassen Vertrauen entwickeln. Und Vertrauen ist halt im Unterschied eben zur Organisation im Team ein so wahnsinnig wichtiger Erfolgsfaktor meines Erachtens.
Ja, und es ist auch so dieses wirklich schöne Zusammenspiel dann davon, also wann entsteht eigentlich wirklich so ein vertrauensvolles Miteinander? Und es reicht ja dann unter Umständen nicht, wenn eine Person das dann so tut, ne, und etwas zeigt, sondern man muss ja manchmal dann auch mal Risiken eingehen, man muss erleben, dass darauf gut reagiert wird, man muss jemandem mal also widersprechen können, man muss einfach auch mal mutig was sagen dürfen, so, ne, und so gestaltet sich dann Beziehung in so einem Team. Oder was gehört da sonst noch dazu?
Ja. Man muss, und das ist mir so mit einem Lächeln eingefallen, wenn ich dir zuhöre, man muss man selbst sein können in gewissen Maßen in einem Team, so auch wie in einer Beziehung. Es gibt eine Rolle, es gibt eine Aufgabe, aber ein Team ist wirklich ein Beziehungsgeflecht. Und das, was du da beschreibst, wird eben gerne, da gibt's teamspezifisch, würde ich sagen, die einflussreichste Studie der letzten 20 Jahre war von Google, das Project Aristotle. Und die haben sich wirklich gefragt, na, wie sind Teams effizient? Und da ist eben die Antwort nicht, weil sie die tollsten Leute haben und die nicht tollsten Leute haben, sind nicht effizient, sondern zuallererst eben unter dem Titel Psychological Safety, wie viel Vertrauen, um Risiken eingehen zu können, besteht hier in diesem Team. Und dann kommst du zu dem Trugschluss, dass die Teams, die ein großes Vertrauen haben, die scheinen mehr Fehler zu machen. Aber eigentlich haben sie die viel bessere Qualität. Sie sind nur wirklich ehrlich und gestehen sich ihre Fehler sowohl ein, als auch haben deswegen die Fähigkeit, aus ihren Fehlern zu lernen. Also solche Brav-Teams sind, also in meiner Erfahrung, immer irgendwie ein bisschen nichtsnützig. Die sind brav, aber sonst nicht viel.
Ja, glaube ich sofort. Und genau, und das ist ja auch so dieser Rieseneffekt, den man ja erleben kann, wenn es einem Team wirklich gelingt, diese Art von Miteinander zu etablieren, dass auch wirklich alle sich gut einbringen können, dann entsteht ja auch erst dieses Wunder eines Teams, ne? Dass nämlich dann plötzlich eine Leistung entsteht, die also die Einzelnen so nicht hätten erbringen können. Und das ist ja dann auch das, was man eigentlich letztlich davon möchte, ja.
So wunderschöne Aha-Momente, und ich glaube, alle unsere Zuhörer kennen sie, die kann man nur im Team beziehungsweise auch in einer Gruppe erleben. Die sind wertvoller als allein und die gehen sich nicht mehr aus auf dem organisationalen Level. Ich habe noch eine Frage. Ich weiß, wir müssen bald auch schon einem Ende uns zuwenden, aber Vertrauen ist so häufig in unserer Arbeit etwas, was Kunden sich wünschen oder besser gesagt Kunden als ein Problem in ihrem Unternehmen verstehen. Was sagst du denen, wenn ich sage, wir haben nicht genug Vertrauen bei uns? Wie kommen wir dorthin? Gerade unter der Berücksichtigung, dass die Organisation halt nicht das Privatleben ist. Wie stellt man Vertrauen her?
Das ist total schwierig. Ich glaube, die fast nützlichere Frage ist, wie habt ihr es denn bisher geschafft, Misstrauen herzustellen? Wie macht ihr das? Wie geht das? Ja, also wie habt ihr es erzeugt? Und da muss man, glaube ich, dem muss man auf die Schliche kommen. Und dann eben aufhören damit, diese Dinge zu tun.
Ja.
Und das ist, glaube ich, viel wichtiger, aufzuhören, die Dinge zu tun, als sich kompliziert zu überlegen, was können wir denn mal neu machen oder wie können wir es denn schaffen, dass die Leute Vertrauen fassen. Genau, also wirklich eher auf die Seite zu gehen, Dinge abzuschaffen, die Misstrauen schüren.
Und dann konsistent zu bleiben. Ja. Also dann auch wirklich sicherstellen, dass die weiterhin abgeschalten sind, glaube ich, weil eben das Gemeine am Vertrauen ist auch, dass es einfach lange braucht, um es herzustellen und nur einen Moment, um es gänzlich zu verlieren. Ja. Und das ist ein bisschen fies am Vertrauen, finde ich.
Das stimmt. Ja, aber die große Erkenntnis, glaube ich, ist jetzt nochmal, ne, und das ist vielleicht so mein Takeaway zum Schluss, in einem Team ist eben das genau richtig, dass ich mich da einbringe und dass ich mich da auch öffne und zeige. Und wenn ich aber die Grenze kreuze und in einen anderen Kontext gehe in meiner Organisation, dann muss ich auch wieder umswitchen können in ein anderes Verhalten.
Ganz genau. Und damit vielleicht eh schon Richtung ein Ende, würde ich gerne noch unseren Hörern ein bisschen einen Ausblick einfach geben, was wir noch vorhaben mit diesem Thema und vielleicht auch, was sie noch erwartet.
Ja, dann schieß mal los.
Schieß mal los. Ich glaube, wir wollen uns einfach wirklich auch der praktischen Seite zuwenden. Heute haben wir uns auch wirklich mit irgendwie einer Begriffsdefinition bemüht. Aber in der nächsten Folge würde ich sehr gerne mit dir überlegen, was heißt es für die Arbeit des Change Management, für das Transformationsunterfangen? Wie kommt dort das Team so stark vor? Und wie tun auch wir in unserer Arbeit als Berater und Beraterin sozusagen mit diesem Team umgehen als externe Person? Und im Weiteren würden wir uns dann gern noch das Ganze, die Psychological Safety, wie heute auch schon angesprochen, anschauen mit einem Kollegen aus der Gruppendynamik und zu zeigen, wie kann ich das herstellen in Teams. Und schlussendlich sind wir ziemlich offen, ob sich noch eine gewisse Spezifikation herausbildet. Hast du noch etwas, wo du sagst, da wollen wir nochmal reinbohren?
Auf jeden Fall nochmal auf das Thema Führung gucken. Ne? Was heißt das eigentlich für Führung, Teams zu entwickeln?
Und Teams zu führen im Unterschied zu Organisationen zu führen. Genau. Welche speziellen Herausforderungen gründen sich damit?
Ja, super. Ich freue mich drauf. Danke, Aaron.
Ich freue mich drauf.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.